Mit Andrea Mühlberger an diesem Jahrestag, 7. Oktober. Ein Schreckenstag, der für sehr viele auch sehr viel verändert hat. Wie schaut einer der wichtigsten Chronisten unserer Tage, wie schaut Saul Friedländer auf diesen 7. Oktober und die Folgen? In seinem Zeitdokument Israel im Krieg, das diese Woche auch bei uns erscheint, hat Saul Friedländer seine Eindrücke dazu festgehalten. Außerdem blicken wir in diesem Büchermagazin schon mal voraus auf die Frankfurter Buchmesse nächste Woche und auf das Gastland Italien. Ja, und dann reisen wir sogar noch etwas weiter in die Zukunft, zusammen mit dem Bestseller-Autor Alexander Schimmelbusch. Deutschland im Jahr 2033, das ist in seinem neuen Roman Karma, ein Hightech-Dorado voller erschöpfter Freizeitromantiker.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Und damit Sie jetzt nicht zu lange warten müssen aufs erste Buch, legen wir gleich los mit Madeleine Peru, geboren in den Südstaaten. Später zog sie mit ihrer Mutter nach Paris, wo sie mit 15 in der Metro als Straßenmusikerin auftrat. Inzwischen steht sie mit Stars der New Yorker Jazzszene auf der Bühne. Hier ist Madeleine Peru mit Don't Wait Too Long.
Unfassbar, das Land wird angegriffen. Mit diesen Worten beginnt der israelische Historiker Saul Friedländer sein Tagebuch über das Massaker der Hamas in Israel heute vor einem Jahr und die Folgen. Mehrere Monate lang hat er aufmerksam die Ereignisse in seinem Land und auch im Gazastreifen verfolgt. Mit 91 Jahren und in den USA lebend und sie dann in seiner Chronik festgehalten. Diesen Donnerstag erscheint jetzt Saul Friedländers Buch Israel im Krieg, auch bei uns in Deutschland. Mein Kollege Nils Beinker, jetzt bei mir hier im Studio, hat es schon gelesen. Hallo Nils.
Hallo Andrea.
Nils, bevor wir in dieses Zeitdokument blicken, kurz zum Chronisten selber, denn mit Saul Friedländer, da schreibt ja einer der großen jüdischen Historiker unserer Zeit.
Das kann man unbedingt sagen, Andrea. Saul Friedländer gehört zu den wirklich wichtigen Chronisten des 20. Jahrhunderts. Sein Hauptwerk, das ist die zweibändige Geschichte, das Dritte Reich und die Juden, über die systematische Entrechtung und Ausgrenzung der Juden und dann aber auch über ihre Vernichtung überall in Europa. Dafür hat er zu Recht den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und viele andere Auszeichnungen, auch den Geschwister-Scholl-Preis in München bekommen. Und man muss sagen, er schreibt seine eigene Geschichte mit diesem Buch auch. Er wurde in Prag geboren, als Kind jüdischer Eltern, wurde dann in Frankreich im Exil in der Zeit versteckt auf einem katholischen Internat. Die Eltern wurden in Auschwitz ermordet und nach dem Krieg haben ihm deutsche Zeithistoriker erstmal gesagt, er sei viel zu befangen, um diese Geschichte zu schreiben. Er hat sich dagegen auf eine beeindruckende, großartige Weise zur Wehr gesetzt.
Saul Friedländer, ich habe es vorhin auch erwähnt, lebt seit langem in den USA, in Kalifornien. Wie hat er denn von dort auf Israel blickend das Massaker der Hamas erlebt und dann auch die Folgen für die israelische Gesellschaft?
Also sehr aufmerksam. Dieses Tagebuch beginnt am 7. Oktober und stellt gleich die Frage, was ist mit uns passiert? Und man merkt wirklich dieses Entsetzen angesichts der mit jedem Tag auch ins ferne Amerika. Israel ist fern von Amerika, aber natürlich sehr nah wiederum. Aber diese mediale Entfernung, das kriegt er sehr, sehr bewegt mit, was dann eben sich mit jedem Tag an neuen entsetzlichen Details auftut. Das beobachtet er ganz wach und sehr aufmerksam. Ja, und ist dann wirklich jemand, der gerade in den ersten Monaten, die auf dieses Massaker folgen, wirklich sehr ausführlich die Medien verfolgt, Berichte aus Israel bekommt, auch von ehemaligen Schülern und Studenten. Hat er nach dem Krieg dann selber lange auch in Israel gelebt, also ist auch dem Land verbunden, hat da viele Kanäle und die Medien, aber eben auch private Zeugnisse, private Kontakte, das alles fließt damit ein.
Und ich kann mir auch vorstellen, er guckt jetzt nicht nur als Chronist auf dieses Massaker und die folgende Militäroperation Israels im Gazastreifen, sondern natürlich wird er das auch beurteilen.
Er beurteilt es natürlich und schreibt wirklich dieses Entsetzen auf, was er dort erlebt, aus den Medien gespiegelt bekommt, aus den Berichten. Und gleichzeitig beurteilt er natürlich auch Israels Vorgehen. Er sagt, man muss auf diesen Terror, dieses Massaker der Hamas auch mit militärischer Gewalt reagieren. Aber natürlich beobachtet er auch sehr aufmerksam, wie gehen israelische Soldaten dann im Gazastreifen vor. Gerade dieses Warten auch, gibt es eine Intervention im Gazastreifen etc. Also da ist er doch auch in großer Sorge und auch sehr, sehr, sehr wach, was diese Schritte betrifft und hofft auch natürlich, dass das alles im Sinne des Völkerrechts geschieht.
Das Tagebuch über Israel im Krieg schließt an eine zuvor veröffentlichte Chronik von ihm, Blick in den Abgrund. In der hat sich Saul Friedländer mit der gesellschaftlichen Situation in Israel unter der Regierung von Benjamin Netanyahu beschäftigt. Insbesondere mit dem ja sehr umstrittenen Plan einer weitreichenden Justizreform. Der Historiker hat die Regierung darin auch scharf kritisiert. Setzt sich das fort in seinem neuen Tagebuch?
Ja, ganz unbedingt. Und es bestimmt dieses Tagebuch auch vom Anfang bis zum Ende. Also er kriegt dann auch mit, dass natürlich dieser Anschlag auch passieren konnte, weil das Militär nicht zur Stelle war. Das beobachtet er eben auch, wie lange es dann auch gedauert hat, dass das Militär überhaupt dann an die Grenze zum Gazastreifen kommen konnte und stellt sehr schnell die Frage nach der Verantwortung von Netanyahu, aber auch von den beiden sehr rechten Ministern Smotrich und Ben-Gvir, fragt also, was hat diese Regierung dazu beigetragen und hinterlässt ihr kein gutes Zeugnis. Also eigentlich, so ist seine Forderung, müsste Netanyahu am Ende dieses Krieges auch die Konsequenz ziehen und von der Regierung zurücktreten, sein Amt zurückgeben. Denn so Saul Friedländer, diese Regierung, die das Land hat, hat total versagt.
Bleibt's eigentlich allein beim Blick auf die Ereignisse in Israel und im Gazastreifen in dieser Chronik oder eröffnet das Tagebuch von Saul Friedländer dann auch noch andere Perspektiven?
Na, er blickt schon auch sehr stark in die Welt und insbesondere natürlich auf die Wahrnehmung dessen, was in Israel und dann im Gazastreifen geschieht und ist als Chronist der großen Katastrophe der Shoah natürlich enorm irritiert über den gleich nach dem 7. Oktober anschwellenden Antisemitismus. Antisemitismus. Er beobachtet die Schlammschlacht innerhalb der öffentlichen Meinung gegen Israel und betont immer wieder, hebt immer wieder hervor seine große Sorge um den Hass gegen Israel, den Hass gegen die Juden überall in der Welt, aber ebenso auch seine Sorge vor einer Isolation des Landes mit dem weiteren Verlauf des Krieges, eine Isolation Israels. Er schreibt einmal: Ich kann mich nicht erinnern, dass sich das Land Israel jemals in einer so schlimmen Situation befand. Und das gilt eben genauso auch mit Blick auf all den Antisemitismus, der überall nach dem 7. Oktober enorm ausgebrochen ist.
Und gibt es da eigentlich auch so persönliche Stellen, wo er vielleicht darüber schreibt, dass ihm dieser Hass auch wirklich persönlich entgegenschlägt?
Das findet sich immer wieder. So in kleinen Nebenpassagen im Tagebuch wird immer wieder aufgegriffen und natürlich auch die Geschichte seiner Eltern, die dann eben in dem französischen Exil auch mit einer enormen Ablehnung konfrontiert gewesen sind und sich irgendwie durchschlagen mussten. Auch das trägt immer wieder oder findet sich immer wieder in den Zeilen des Tagebuches.
Im Tagebuch werden vor allem die ersten 3 Monate nach dem Massaker der Hamas geschildert. Nach einer Schreibpause folgen dann Notizen aus dem vergangenen Frühjahr bis zum Mai 2024. Wir wissen, wie die Geschichte dann leider weitergeht mit dem Kampf gegen die Hisbollah im Libanon. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Entwirft Saul Friedländer auch Lösungsvorschläge, Nils, für eine Zeit nach dem Ende des Krieges?
Na, im Grunde genommen formuliert er, was er seit vielen Jahren formuliert. Er sagt, seiner Meinung nach sei die Schaffung eines eigenen palästinensischen Staates, der in Frieden neben Israel existieren, werde die einzige vernünftige langfristige Lösung. Also er spricht, und auch das ist unter kritischen israelischen Intellektuellen ja umstritten, sich sehr stark für diese Zwei-Staaten-Lösung aus, die es ja lange schon sozusagen auf dem Papier gibt. Aber natürlich, diese zwei Staaten werden sich nur realisieren lassen, oder diese Idee wird sich nur realisieren lassen, wenn es eine andere Regierung gibt und wenn natürlich auch die Hamas als brutale Terrororganisation keine Macht mehr hat.
Jetzt gibt es etliche Neuerscheinungen zu diesem heutigen Jahrestag des Massakers der Hamas in Israel. Welche Rolle würdest du sagen, Nils, spielt da das Tagebuch von Saul Friedländer?
Ich würde sagen, es ist eines der wichtigen Dokumente, weil es uns auch nochmal erleben lässt, wie sozusagen aus dem täglichen Erleben heraus. Du hast gesagt, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die Tagebucheintragungen sind geschrieben ohne dieses Wissen. Also dieses ganze Warten und diese ganze Unklarheit, wie sich diese Situation entwickelt, das macht es schon nochmal sehr besonders. Und natürlich auch in dem Zusammenhang, wie jemand, der selbst eine Geschichte voller Ausgrenzung, Gewalt und Leid erlebt hat, natürlich auch darüber schreibt, was den Menschen im Gazastreifen, den Palästinensern passiert, wie er auch über die menschliche Katastrophe, die sich dort vollzieht, schreibt. Auch das ist eine wichtige Dimension, die dieses Tagebuch von Saul Friedländer zu einem wichtigen Zeitdokument machen.
Israel im Krieg heißt Saul Friedländers Tagebuch über die Tage, Wochen, Monate nach dem 7. Oktober 2023. Es erscheint diesen Donnerstag auf Deutsch im Beck Verlag und in der Übersetzung von Andreas Wirtensohn. Nils Beindker hat es uns hier netterweise vorgestellt. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Und über den Schreckenstag des Hamas-Angriffs auf Israel, heute vor einem Jahr, spreche ich übrigens auch in der nächsten Stunde Kulturleben mit dem Autor Marco Martin. Er beschreibt in seinem Buch Und es geschieht jetzt, jüdisches Leben nach dem 7. Oktober, wie sich die Öffentlichkeit in Deutschland im vergangenen Jahr verändert hat. Jetzt ein musikalischer Gruß aus den späten 70ern von The Police, einer der ersten New Wave Bands, die ja ziemlich populär wurde. Nach nicht mal 10 Jahren trennten sich die Jungs aber dann schon wieder. Es gab diverse Revivals. 2008 galten The Police dann auch inklusive Frontmann Sting als bestverdienende Musiker der Welt. Hier sind die 6-fachen Grammy-Gewinner mit Bring On The Night. In der Science-Fiction, da ist ja allerhand Unglaubliches vorstellbar. Dass der wertvollste Internetkonzern im Jahr 2033 aber ein deutscher Konzern ist, das scheint auch für einen Zukunftsroman eine doch recht kühne Vorstellung. Genau diese Idee aber hat Alexander Schimmelbusch in seinem neuen Buch umgesetzt. Der mächtige Netzkonzern heißt darin Omen SE und die Führungsetage der Firma, die feiert im Oktober 2033 eine recht exklusive Party. Der Anlass: einige Führungsfiguren der Gründerjahre werden in den Ruhestand verabschiedet. Und so nimmt im blauen Abendlicht eines viel zu warmen Oktobers der Roman Karma seinen Anfang. Thomas Kretschmer ist dem Autor Alexander Schimmelbusch in diese nahe und reichlich überhitzte Zukunft gefolgt.
Ein See im Norden von Berlin, bewohnt von invasiven Hummern, die alle einheimischen Arten dezimiert haben. An seinem Ufer eine Bar, eine Cateringstation und eine Bühne. Auf der Bühne die Chefin, vor ihr die Führungskräfte.
Die Omen SE war im Frühling 2025 entstanden, in einem Hochparterre am Neuköllner Maybachufer, neben einem koreanisch-guatemaltekischen Fusion-Lokal.
Alexander Schimmelbusch entwirft in Karma ein sarkastisches Zerrbild unserer Gegenwart, voller Marketing-Sprech und Tech-Gläubigkeit. Eine Welt, in der Yoga und Wellness endgültig alle Religionen ersetzt haben. Und auch sonst ist einiges passiert. Drohnen liefern Drogen aus, es ist verboten, Fleisch zu essen und die erfolgreiche Social-Media-Plattform der Omen SE heißt Kaffeehaus. Woraus sich auch der Erfolg seiner fiktiven Firma erklärt, findet Alexander Schimmelbusch.
Die sozialen Medien sind ja ein bisschen unattraktiv geworden und die existierenden großen Namen. Und da ist, glaube ich, noch viel Platz für eine ideell aufgeladene neue Marke. Und dieser Konzern hat eben Erfolg mit so einer Art deutschen Romantik-Version von einem sozialen Medium.
Damit reißt der Autor zwei weitere Themen seines Romans an. Deutschland und seine Verbrechen durchziehen die Reden und Gedanken seiner Figuren. Genauso aber eine Sehnsucht nach der Romantik mit all ihren dunklen und irrationalen Aspekten. In den Worten der Omen-Chefin:
Sind wir Deutsche überhaupt noch zur Muße fähig? Oder kommen wir dann nur wieder auf dumme Ideen?
Der erste Teil des Romans ist eine sehr lange Exposition. Die Rede der Unternehmensleiterin macht ihren größten Teil aus. Außerdem stellt der Erzähler die Hauptfiguren vor. Den Controller Daniel, Nilufa und Frauke, die für den Weinhandel von Omen zuständig sind, und Joachim, den Vater der Entwicklungsabteilung. Eine Story entfaltet sich dann nicht. Womöglich war das aber auch gar nicht das Ziel von Alexander Schimmelbusch.
Im Grunde geht es um den Graben zwischen dem Bürger und dem Untertan und zwischen, im weitesten Sinne auch zwischen Demokratie und autoritären Systemen, also zwischen Menschen, die aus sich selbst schöpfen und Menschen, die sich nach Führung sehen.
Die Welt von Karma ist wenig einladend. Die Folgen des Klimawandels sind das eine. Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit und Größe, die sich im weitergewachsenen Patriotismus manifestiert, ist der zweite und wichtigere Grund. In jungen Jahren hat Alexander Schimmelbusch viele Texte von Thomas Mann gelesen. Dann war erst einmal Pause, bis er ein weniger bekanntes Buch von Mann in die Hand genommen hat.
Dieses Buch Deutsche Hörer habe ich vor 2-3 Jahren entdeckt und das ist ein wirklich ganz unglaubliches Buch, das viel zu unbekannt ist. Das sind die Radioansprachen Thomas Manns aus dem kalifornischen Exil an die Deutschen während der 40er Jahre. Und in vielerlei Hinsicht ist das ein Buch, das wirklich jeder lesen sollte, der sich ein bisschen für Geschichte interessiert.
Was aber hat Thomas Mann mit Alexander Schimmelbusch zu tun und diesem Roman? Thomas Mann war in jungen Jahren dem Deutschtum nicht abgeneigt, hat sich dann aber zu einem entschiedenen Verteidiger der Demokratie entwickelt. Alexander Schimmelbusch gelingt es heute hervorragend, die Anziehungskräfte des romantisch-deutschen Nationalismus zu beschreiben. Und wie Mann schreibt er aus einer großbürgerlichen Perspektive.
Was die Führungsfiguren oder die freien Figuren in Karma ein bisschen umtreibt, ist so ein Ekel vor dem Niedergang alter Strukturen, also der Erosion des Bürgertums von der klassischen Bildung hin zu so einer Art Kulturersatz aus gehobenem Lifestyle und Konsumwissen. Also es ist im Grunde eine Trauer über den Niedergang des Westens und über den Verlust des Enthusiasmus und des Glaubens an sich selbst und der primitiven Vitalität des Autoritären.
Und dann, zweite Parallele zum Zauberer Thomas Mann, ist da Schimmelbuschs Freude an langen Sätzen.
In Gedanken war sie weiterhin bei einem Pinot Noir aus Nordkalifornien, dessen Sinneseindruck sie schon auf dem Hinflug zu bannen versucht hatte. Mokka, Ingwer, Souchong und nasse Steine, Trinkerblut mit der Energie von Schmelzbachwasser. So hatte sie diktiert, in einem kaum hörbaren Flüsterton, um Frauke nicht zu einer Konversation zu animieren, unter der Glaskuppel ihrer Omen-Sky-Untertasse.
Die meisten seiner Sätze sind genau und dicht. Aber dazwischen sind immer wieder auch Beispiele wie diese Weinverkaufsprosa. Doch trotz der Meisterschaft im Kleinen, trotz der vielen genau gefassten Details, fügt sich der Roman nicht zu einem Bild. Natürlich muss ein Roman im 21. Jahrhundert keine Story als Grundgerüst haben, um bestehen zu können. Doch Karma ist so angelegt und formuliert, dass es ohne Story nicht funktionieren mag. Weshalb das Rückgrat dieses Textes nicht stärker ist als das Rückgrat seiner letztendlich doch sehr mediokren Figuren.
Thomas Kretschmer hat uns Alexander Schimmelbuschs utopischen Roman Karma vorgestellt. Erschien er im Rowohlt Verlag zum Preis von 24 Euro. Die deutsche Gesellschaft in nicht mehr ganz ferner Zukunft. Erschöpfte, verzweifelte Müßiggänger auf der Suche nach Romantik. Dazu passt das Duo Foxy Jane aus Kalifornien mit Follow the Leader.
Yes, it's true.
Spätestens diese Woche beginnt er, der kalendarische Bücherherbst, am Donnerstag, wenn wieder bekannt gegeben wird, wer in diesem Jahr den Literaturnobelpreis bekommt. Nächste Woche dann die Frankfurter Buchmesse. Bella Italia steht da als Gastland im Fokus und da gibt's nicht nur Neues zu entdecken. Unten auf der Piazza ist niemand ist das Hauptwerk von Dolores Prato. Die Autorin war schon 80, als sie die Geschichte ihrer Kindheit aufschrieb. Die spielt im Italien des frühen 20. Jahrhunderts. Prato reiht Beobachtung an Beobachtung auf fast 1000 Seiten. Kein Wunder, dass 1977 das Buch zunächst nur um 2/3 gekürzt erschien von Natalia Ginzburg. Der ganze Text, der wurde dann erst lange nach Pratos Tod veröffentlicht und jetzt erstmals ins Deutsche übertragen von der Übersetzerin Anna Leube. Julie Metzdorf über einen faszinierenden Text und eine Zeitreise in eine verloren gegangene Welt.
Ich wurde unter einem Tisch geboren. Ein außergewöhnlicher erster Satz, der ein außergewöhnliches Buch einleitet. Der Startschuss für die Beschreibung einer vergangenen Welt. Und gemeint ist nicht die leibliche Geburt, sondern die erste Erinnerung der Ich-Erzählerin.
Ich saß auf den Fliesen. Hart gewordene Brotkrumen bohrten sich mir in die Haut wie Kiesel. Dieses erste Stückchen Welt, das mein Gedächtnis gespeichert hat, sehe ich vor mir, so wie ich jetzt meine schreibende Hand sehe.
Was folgt, ist die Beschreibung einer Kindheit im Italien des frühen 20. Jahrhunderts. Es ist die Lebensgeschichte der Autorin selbst, Dolores Prato, geboren 1892. Die eigene Mutter hat das uneheliche Kind mit wenigen Monaten weggegeben. Prato wächst bei Onkel und Tante auf, in der kleinen Stadt Treia in den Marken. Für die gesellschaftlichen Verfehlungen der Mutter machen die Dorfbewohner das Kind verantwortlich. Kaum jemand spricht mit ihr. Sie bleibt eine ewig Außenstehende. Doch kein Jammern, kein Selbstmitleid kommen aus ihrem Mund. Stattdessen entwickelt sie eine gewisse Härte gegenüber sich selbst.
Inventar der Personen, die mich liebevoll behandelten. Tante Ernestina, Sor Venanzo Tomassoni, Maria Petarelli. Gesamtbilanz der Liebkosungen. 3 Einnahmen, keine Ausgaben.
Fast immer ist die kleine Dolores allein, spricht nicht, kommt kaum aus dem Haus. Die Einsamkeit macht sie zur Beobachterin. Prato ist 80, als sie das Buch schreibt, ihr Erinnerungsvermögen immens. Sie beschreibt wahrlich alles: Spiele, Krankheiten, Blumen, Berufe, Kleidung, Gerüche und Geräusche. Das leise Knacken, wenn die Nadel beim Sticken den straff gespannten Stoff durchbricht. Der grün gestrichene Brotkasten, dessen Klappe für manch widerspenstiges Huhn zum Schafott wird. Die Parade der Hausbewohner, die nachts mit Blendlaternen durch die Zimmer ziehen, um das Ungeziefer zu vertreiben. Das alles formuliert die Erzählerin in einer Ausführlichkeit und sprachlichen Opulenz, die auch der Übersetzerin Anna Leube nie zuvor begegnet sind.
Also es ist unglaublich. Ich kenne keinen Autor, wo es diesen Reichtum gibt, diese Fülle an Details jeglicher Art. Dann kommen noch die Sprichwörter dazu, die Redensarten, die frommen Rituale und so weiter und so fort. Also ich kann es immer wieder nur wiederholen. Ich kenne kein einziges Buch, das mit dem vergleichbar ist.
Der Stil ist mal meandernd, mal sprunghaft, aber immer nah an der gesprochenen Sprache. Prato spielt mit Assoziationen und dem Klang der Wörter, sinniert über Namen, Redewendungen, Ausspracheeigenarten einzelner Stadtbewohner. Das alles floskelfrei, voller origineller, frischer, sprechender Vergleiche. Der kleine Mann, der so ausgemergelt ist, als hätte man ihn zum Dörren zwischen die Seiten eines Buchs gelegt. Ein Bergkristall, ganz durchsichtiger Glanz, aus einer Welt kommend, die keiner sieht. Die kleine Dolores betrachtet die Welt als Ansammlung von Wundern.
Also es gibt Dinge, da geht mir das Herz auf. Wenn sie beschreibt, wie ein besonders tolles Leinentischtuch auf den Tisch gelegt wird vor irgendeiner größeren Feier und sie beschreibt das Wogen des Tischtuchs, bevor es sich auf dem Tisch setzt. Ja? Oder wie ein Stoffballen bei der Verkäuferin oder Verkäufer auf den Ladentisch gelegt wird und was das für ein sattes, schmatzendes Geräusch macht. Und von diesen Beobachtungen, wie gesagt, aus diesen besteht im Grunde das Buch in gewisser Weise.
Die Tante ist kühl, kann kaum Emotionen zeigen. Manchmal legt Dolores ihre Hände auf den noch lauwarmen Herd. Die Wärme, die er ausstrahlt, nennt sie menschlich. Der Onkel hingegen ist gutmütig und fröhlich, ein Universalgelehrter. Ebenso gebildet wie handwerklich geschickt zeigt er ihr, wie man die Münzen aus dem Schlitz der Sparbüchse herausbekommt, ohne sie zu zerschlagen. Eine Vaterfigur, wie man sie sich nur wünschen kann. Es gehört zu den großen Geheimnissen des Buches, warum ihre Beziehung trotzdem so distanziert bleibt. Eigentlich ist der Onkel Priester, Naturwissenschaften aber interessieren ihn mehr.
Ich weiß bis heute nicht, ob der wirklich gläubig ist, aber er macht natürlich die ganzen, er vollzieht die Rituale, die er vollziehen darf. Er ist ein armer Priester, er wird von der Kirche sozusagen nicht auf den Platz gestellt, der ihm eigentlich gebühren würde. Aber er ist auch ein Zauberer, der kann ja alles. Er kann ja Töpfe reparieren, er kann Kirchen ausfreskieren, er kann vergolden, ist sowieso ein großer, begabter Maler und kann tausend Sachen mehr. Also der Onkel ist ein Wundertäter sozusagen.
Auffällig im Roman ist die prägende Rolle der Kirche. Alltagshandlungen vermischen sich für die Erzählerin mit christlichen Ritualen und Symbolen. Der weiße Dampf, der beim Rösten der Kaffeebohnen entsteht, erinnert sie an das Konklave in Rom. Den Krummstab des Bischofs nennt sie eine sichtbare Frage auf eine unsichtbare Antwort.
Die Stadt Trier, in der das Ganze spielt, hat jahrhundertelang zum Kirchenstaat gehört. Und es macht einen Riesenunterschied, ob eine Region zu einem Fürstentum gehört hat oder zu Königreich bei der Sizilien und so weiter. Nein, hier hat die Kirche, hier hat der Papst jahrhundertelang regiert. Und deshalb ist das ganze Buch gedrängt auch von diesen ganzen kirchlichen Ritualen. Auf der anderen Seite finde ich auffällig, wie viele ganz respektlose Vergleiche sie macht. Was weiß ich, wenn der Bratensaft da irgendwie runtertropft, dann sagt sie, das sei wie die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten und so weiter. Also sie ist sehr kritisch auch der Kirche gegenüber. Sagen wir mal ambivalent auf jeden Fall.
Einen echten Plot hat das Buch nicht. Dolores Prato deutet an, dass die Familie mehr und mehr verarmt. Der Onkel wandert nach Argentinien aus, sie selbst kommt an ein Internat. Viel mehr passiert nicht. Unten auf der Piazza ist niemand, ist eine Momentaufnahme, mehr Bild einer Zeit als Erzählung. Vor allem ist dieses Buch, auch in der Übersetzung von Anna Leube, ein Fest der Sprache. Natürlich sind 900 Seiten handlungsfreie Weltbeschreibung nichts für jedermann. Wer sich gern auf eine andere Zeit und auch auf eine andere Geschwindigkeit einlässt, den wird die dichte Atmosphäre sanft durch den Text tragen und ihn an diesem Wunder namens Literatur teilhaben lassen. Denn es ist nichts weniger als ein Wunder, wie Dolores Prato hier mit kaum 2 Dutzend schwarzen Buchstaben eine fremde und verlorene Welt spürbar macht.
Unten auf der Piazza ist niemand von Dolores Prato, erschienen im Karl-Hanser-Verlag in der Übersetzung von Anna Leube. Der Roman kostet 38 Euro und falls Sie noch mehr auch über die Autorin erfahren möchten, am 22. Oktober gibt es dazu einen Abend im Literaturhaus München mit der Übersetzerin Anna Leube und einer Lesung. Hier Musik aus Bella Italia, Daniele Silvestri aus Rom mit seinem Song Ma che discorsi.
Scoprire in mezzo al traffico, chiamarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi lo metri dopo. L'amore sembra consumato già. Lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi, sei tu che butti sempre tutto giù. Ma che discorsi, nel dubbio che poi non funzioni più, così fai tu. Poi con quello che succede in una storia come questa non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. So che non coincidono le previsioni e l'esito, le obiezioni in merito, le immagino però perché fermarsi. Il radio c'è anche un pezzo che mi va.
ma che discorsi scusa, la strada forse è chiusa, non si sa da dove viene, tanto meno dove va, ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore aspetta, gira di qua, gira di qua, gira! Poi con quello che succede in una vita come questa, forse è meglio se la strada non è proprio quella giusta. Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno, non dobbiamo riconoscere la strada del ritorno. Ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è,
ma che discorsi, was für dummes Zeug. Und bevor der Songschreiber Daniele Silvestri richtig in Rage gerät, blicken wir nochmal voraus auf die größte Buchmesse der Welt. Als eine Delegierte des Bel Paese wird Francesca Melandri nächste Woche nach Frankfurt reisen. Die Bestsellerautorin aus Rom wird dort selbstverständlich auch ihr neues Buch vorstellen, das gerade auf Deutsch erschienen ist. Kalte Füße heißt es. Und wir haben dieses sehr persönliche Buch schon diese Woche im Programm von Bayern 2. Auch worum es geht, hat Francesca Melandri uns schon erzählt.
My whole book is basically a letter to my father, who is no longer with us. He was a very old father, also for me. I'm a late child.
Mein Buch ist quasi ein langer Brief an meinen Vater. Er ist bereits gestorben. Er war ein alter Vater. Ich war ein spätes Kind. Mein Vater wurde 1919 geboren. Als Italiener gehörte er also der Generation an, die im Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite kämpfte, der Faschisten, der Achse Berlin-Rom. Er war ein junger faschistischer Offizier, der an der Ostfront stationiert war. Wir Italiener sagen immer Russland, obwohl es eigentlich die UdSSR war. Und was ich in meinem Buch versucht habe, ist, meinen Vater, seine Erinnerungen, seine Bücher zu befragen. Bitte erklär mir, was Krieg ist, weil ich es nicht weiß. Und du, Papa, du musstest lernen, was Krieg ist, ob du wolltest oder nicht. Und er mochte nicht.
You, Dad, my Dad, you have had to know it, whether you liked it or not, and he didn't like it.
Wie schon in ihrem Bestseller Alle außer mir verwebt Francesca Melandri in kalte Füße Familiengeschichte mit Zeitgeschichte, immer auch mit nachdenklichem Blick auf den aktuellen Krieg in der Ukraine. Die Schauspielerin Nina Kunzendorf, Sie kennen sie vielleicht als Tatortkommissarin oder aus der Fernsehserie Charité, die liest dieses Zwiegespräch zwischen Tochter und Vater.
Der Krieg hingegen bringt eine grundlegend andere Zeit mit sich, sagen diejenigen, die ihn erlebt haben. Selbst der Lauf der Sonne ist nicht mehr derselbe. Dass ich sie nicht erleben musste, ist das essentielle, überwältigende Glück meines Lebens als Bewohnerin Westeuropas der letzten 80 Jahre. Das Glück, an dem alles andere hängt. Aber wir wollten dieses Glück nicht sehen, so wie wir die Luft, die wir atmen, nicht wahrnehmen, bis sie schwarz wird vor Rauch. Doch diese glückliche Ignoranz ist zugleich unsere große Schwäche. Nun sagen viele gutmeinende Menschen, wir wollen doch nur, dass Frieden herrscht. Doch was bringt es, inmitten eines schrecklichen Schneesturms zu sagen, wir wollen doch nur, dass Sommer ist?
Kalte Füße von Francesca Melandri als Lesung von Nina Kunzendorf am Mittwoch im Programm von Bayern 2 im Salon ab 20 Uhr. Und ab übermorgen dann auch als Podcast in der ARD Audiothek. Jetzt die türkischstämmige Münchnerin Seda mit einem ihrer neuesten Songs, Your Room.
Walk by, soft touch, I know exactly what you doing. Think twice, no, don't rush. You know you have nothing to prove. Baby, take me up to your room. Let me explore every inch of you. From the dawn of your eyes, get to know your features. You preserve it, takes all my time. I'm
pictures you preserved. It took so much on its own. Think twice, now don't rush. You know you have nothing to prove. Walk by, soft touch. I know exactly what you've done. Think twice, now don't rush. You know you have nothing to prove. It's
ein Buch gewinnen, das können Sie in unserem Literaturmagazin jede Woche, wenn Sie unser Rätsel lösen, natürlich nur. Letztes Mal, da hatten wir nach jemandem gesucht, der kriegsbedingt ziemlich wackelig auf dem Denkmalsockel steht. Alexander Puschkin war die richtige Antwort. Und erraten hat das unter anderem Johann Nusser aus Regensburg. Herzlichen Glückwunsch, Herr Nusser. Ihr Wunschbuch, Die vorletzte Frau von Katja Oskamp, das ist schon unterwegs. Und wer steigt heute zu Walli in die Kutsche?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Heute steche ich in See. Andiamo al Porto.
Zum Hafen, gern.
Aber ich bin ein armer Handwerker. Viel kann ich Ihnen nicht bezahlen.
Das kriegen wir schon. Geht das Geschäft so schlecht?
Ja. Mir fehlt die Zeit dafür, weil mein Junge ausgerissen ist. Seit Monaten suche ich nach ihm.
Mei, ihr Bub wird vermisst. Ja. Das ist ja schrecklich.
Jetzt habe ich mir ein Boot gezimmert, um den Ozean zu überqueren.
Da haben sie aber eine weite Strecke vor sich.
Ja, vielleicht ist er in Amerika.
Meinen sie wirklich? Also, Kinder laufen schon mal davon, aber gleich auswandern?
Ah, haben Sie eine Ahnung? Dauernd gerät er in Schwierigkeiten. Wo er hinkommt, bringt er alles durcheinander.
Ist wohl recht lebhaft, ha?
Ja.
Und neugierig.
Ich habe nur Ärger mit ihm. Kürzlich hat er im Marionettentheater einen richtigen Aufruhr verursacht.
Naja, wahrscheinlich viel Bewegungsdrang.
Ach, er fasst einen guten Vorsatz, um ihn sofort zu brechen.
Also, das passiert mir auch andauernd.
Ja, zum Beispiel hat er versprochen, dass er zur Schule geht, dass er lernt und fleißig sein wird.
Naja, sind wir ehrlich, wer geht denn schon gern in die Schule?
Ich habe sogar meine Jacke verkauft und ihm eine Fibel besorgt. Auf dem Schulweg spann er in seinen kleinen Kopf dann tausenderlei Gedanken.
Die kindliche Fantasie.
Ja. Leider nimmt das mit der Wahrheit nicht so genau.
Ehrlich, ja. Lügt er?
Ja, wie gedruckt. Aber man sieht es ihm sofort an.
Ah, dann hat er ein schlechtes Gewissen.
Ja, schon. Wenn er noch nicht so leichtgläubig wäre. Jeder Halunke bringt es fertig, ihn reinzulegen. Und meine Ratschläge will er nicht annehmen.
Zum Beispiel?
Traue denen nicht über den Weg, die dir versprechen, dich über Nacht reich zu machen.
Mhm.
Das sind meistens Verrückte oder Schwindler.
Mhm. So, der Hafen, da wärmer.
Na, jetzt wollen Sie sicher Geld. Ne? Brauchen Sie vielleicht einen neuen Knüppel für Ihre Gangschaltung? Aus Kiefernholz, fein poliert.
Ja, warum eigentlich nicht?
Dann schnitze ich Ihnen einen. Ich habe alles Nötige dabei.
Sie sind ja wirklich geschickt.
Ja, und wenn der Knüppel fertig ist, dann haben Sie jemand, der Ihnen im Taxi Gesellschaft leistet. Sie werden sich wundern.
Knüppel? Wissen Sie was? Hoffentlich finden Sie Ihren Buben.
Ja. Dann muss er mir aber versprechen, endlich ehrlich zu sein.
Also das war jetzt schon ziemlich einfach, oder? Wenn Sie mitmachen möchten, schicken Sie Ihre Antwort bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder per Mail an kulturleben@br.de und schreiben Sie auch unbedingt dazu, welches Buch aus der heutigen Sendung Sie sich wünschen würden. Das Büchermagazin finden Sie übrigens auch in der ARD-Mediathek mit einer Liste aller Bücher aus dieser Ausgabe. Also das hilft Ihnen dann vielleicht noch beim Aussuchen. Wir haben noch Zeit für einen Musiktitel, nicht irgendein. Bill Withers hat für Ain't No Sunshine Anfang der 70er Jahre einen Grammy bekommen. Den Song spielen wir nicht. Mein Kollege Markus Meyer, der hier diese Sendung mit mir gemeinsam fährt, der findet Use Me viel besser. Das ist eine Ballade über das Abhängigkeitsverhältnis eines Mannes. Und diesen Titel, den spielen wir jetzt.
My friend. Is their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Sometimes that's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high-class people, and then you act real rude.